Ja, ich grüße euch auch, liebe Geschwister. Das Aufrichten ist heute wirklich unser Thema. Seid ihr niedergeschlagen? Seid ihr bedrückt? So Situationen gibt es im Leben, dass man wirklich unten ist. Aber es ist auch ein Wort, das richtet sich auch an diejenigen, die glücklich sind. Sind welche unter uns, die glücklich sind? Ja, hoffentlich. Aber beide werden heute Morgen bedacht in unserem Text, der im Jakobusbrief 5 steht. Ich lese mal diesen Text vor aus dieser neuen evangelistischen Übersetzung. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete, dass es nicht regnen solle. Da regnete es 3,5 Jahre nicht in ihrem Land. Und er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ich muss euch was ganz Persönliches gestehen. Mit diesem Text wollte ich nichts mehr zu tun haben. Ich hatte da ganz große Probleme mit. Ihr kennt mich ja fast alle und habt auch mitbekommen, dass meine Renate vor 3,5 Jahren an Krebs gestorben ist. Und als die Ärzte alle Hoffnung aufgegeben hatten, da hatten wir dann die Ältesten gerufen. Renate wurde gesalbt. Es wurde für sie gebetet. Und ich habe gehofft, dass ein Wunder geschieht. Und es geschah nicht. Die Krankheit nahm ihren Verlauf. Und sie musste sterben. Und ich war sehr enttäuscht von Gott. Ich brauchte fast ein halbes Jahr, bis der Schmerz über den Verlust und die tiefe Enttäuschung über Gott zunehmend doch einem Gefühl der Dankbarkeit wich, dass ich so eine liebe Frau hatte. Daher war dieser Bibeltext jetzt eine Herausforderung für mich. Und ich hoffte inständig, dass Gott mir hilft, seine Gedanken zu finden, nicht meine Gedanken. Und ich versuchte mich dann einfach an den einzelnen Aussagen dieses Textes mal herunter zu hangeln, um da mal sehen, was da drin steckt. Da steckt ja noch viel mehr drin als nur dieser Akt der Salbung. Das ist ja viel mehr. Es geht ja los mit der Aussage, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Gottes Kinder werden also nicht davor verschont, Schweres durchzumachen. Denkt man manchmal, das ist so eine Art Lebensversicherung, jetzt glaube ich an Gott und der hilft mir immer. Also ganz so ist es nicht. Gott sagt nicht, ihr werdet nur noch frohe Tage haben. Ihr könnt auch Schweres durchmachen, aber ich weiß das. Ich sehe das. ich lasse das zu, dass das in deinem Leben geschieht. Und Paulus sagt sogar an einer Stelle, alles muss uns zum Besten dienen. Sogar das Schwere. Das kann man in der jeweiligen Situation nicht so sehen, oder? Wir beten dann eher so, dass wir Gott erklären, wo unsere Nöte liegen und dass wir ihm sagen, wie er uns da raushelfen kann. Dass das ein Ende haben muss. Das ist so der Impuls des Betens, den wir dann haben. Ist auch nicht schlecht. Wir dürfen das. Wir dürfen zu Gott schreien. Wir dürfen ihm unsere Not sagen. Und manchmal erleben wir dann auch, wie Gott hilft. Manchmal entwickelt sich was, was wir nicht vorher erahnt haben. Und wir können hinterher nur sagen, da hat Gott geholfen. Aber es ist nicht immer so. Unser lieber Paulus, unser berühmter Paulus, hat dreimal gefleht, dass Gott ihn von dem Leiden erlösen soll. Und Gott sagte nein. Aber immerhin bekam er Antworten. Gott sagte zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann fiel mir sogar das Gebet Jesu im Garten Gethsemane ein, als er kurz vor der Kreuzigung war. Und er flehte den Vater an unter Tränen, unter Angstschweiß. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Der Vater hat dieses Gebet so nicht erhört. Er musste diesen bitteren Leidensweg gehen, über Spott, Geißelung, über den Tod am Kreuz. Gott sah keine andere Möglichkeit, um uns zu erretten. Keine andere Chance, wie er unsere Schuld tilgen kann. Nur so, indem der Sohn alle Strafe auf sich nahm, hat er uns den Weg frei gemacht zum Vaterherzen. Wir dürfen also beim Leiden wissen, dass Gott dieses Leiden, diese Umstände im Blick hat. Das dürfte schon ein Trost sein. Das sollte ein Trost sein. Das sollten wir uns bewusst machen. Vielleicht helfen uns auch dann die Geschwister, mit denen wir reden, dass sie uns sagen können, du, Gott weiß das, was mit dir los ist. Gott fühlt mit dir. Er hat doch alles selbst durchlitten. Es gibt nichts an Leid, was Gott nicht selbst miterlebt hat. Es kann aber auch sein, dass Gott will, dass wir ihn erfahren, um einen Ausweg zu finden, den nur er schenken kann. Dass es einen Ausweg gibt zur rechten Zeit, das gibt es schon. In jedem Fall sollen wir seine Nähe suchen. Mir ist in letzter Zeit das Wort innig so bewusst geworden, was es bedeutet, eine innige Beziehung zu haben. Gott möchte eine innige Liebesbeziehung zu dir haben. Und alles soll darauf hinwirken, dass diese innige Liebesbeziehung, die von ihm aus ja da ist, von uns aus erwidert wird. Und ich denke auch an eine Beziehung zwischen Mutter und Kind. Wenn ein Kind Schmerzen hat, wenn ein Kind geärgert wird, wenn es gequält wird, ist es doch gut, wenn es zu seiner Mutter läuft. Es darf bei seiner Mutter weinen. Es muss gar nicht viel erklären. Es darf bei seiner Mutter auf dem Schoß weinen. Und die Mutter wird es in den Arm nehmen, trösten. Und schon diese Handlung der Mutter tröstet, beruhigt das Kind. Und so dürfen wir zu Gott fliehen in unserer Not, wenn es uns so dreckig geht. Und er nimmt uns in den Arm. Ich wünsche uns, dass wir das dann spüren, dass wir erfahren, dass Gottes Geist selbst uns tröstet. Dass dieser Geist ja für uns eintritt. Der findet Worte, steht in der Bibel, die wir gar nicht zu sprechen in der Lage sind. Der tritt für uns ein, die Gottes Herz berühren, was wir mit unseren Worten vielleicht gar nicht schaffen. Dieser Geist fühlt mit uns. Und Paulus schreibt, der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Tatsächlich. Manchmal reden wir Zeug, wo Gott sagt, also gut, ich verstehe das, dass du so redest. Aber in Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. Und ich helfe dir auf die rechte Weise raus. So wie das Kind bei der Mutter vor lauter Schluchzen nichts sagen kann, so geht es uns manchmal auch, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen. Aber wir dürfen uns bei Gott ausweinen und sagen, du Herr kennst mich. Du siehst mich und prüfst, ob mein Herz bei dir ist. Das sagt Jeremia. Du prüfst mich auch, sagte Jeremia. Vielleicht prüft uns Gott manchmal mit einem Leid, wie es um uns wirklich steht. Wobei ich überzeugt bin, dass Gott diese Prüfung nicht braucht, um uns zu testen, wie steht es jetzt mit ihm, sondern es geht darum, dass uns klar wird, wie es um uns steht. Gott weiß es. Alles, was wir erleben, soll uns näher zu unserem Gott bringen, soll diese innige Beziehung noch inniger werden lassen. Es ist eine Liebesbeziehung und so kann also das Leiden uns näher zu Gott bringen, uns neu in seine Arme treiben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass der Vater seinen Sohn Jesus unglaublich geliebt hat. Und Jesus sagt, so wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Schaut auf Jesus, wie er uns liebt. Und Jesus sagt auch, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten. Es gibt also auch ein Leiden in großer Ungerechtigkeit, auch das kann uns riesige Not bereiten. Und Gottes Wort erlaubt uns auch hier ein Schreien in der Not. Im Psalm 34 heißt es ja, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Und in 5. Mose steht, der Herr hörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not. Ja, dann gibt es noch die Aussage, es ist nur eine kurze Aussage für diejenigen, die glücklich sind. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Geht im Moment nicht, ne? Mit Corona. Aber dank Ulla ging es doch ein bisschen. Ja, wir dürfen singen. Ich hoffe, dass dann wirklich, wenn es uns gut geht, dass wir dann gerne singen. Was sind so Momente, wo es uns gut geht? Wenn wir wieder gesund geworden sind, Das ist doch ein Punkt, wo wir sagen, jetzt kann ich meine Gesundheit erst richtig schätzen. Oder es gibt natürlich auch viele andere Sachen, schon viele Kleinigkeiten. Das leckere Mittagessen, ein schönes Konzert, kann unser Herz froh machen. Ja, eine bestandene Prüfung oder ein Befund beim Arzt, du bist gesund, das ist alles in Ordnung. Oder man behält die gewünschte Arbeitsstelle, man findet die große Liebe, ne? Das gibt es ja auch. Ja, also viele Dinge in unserem Leben können unser Herz erfreuen. Die Gefahr besteht dann schon, dass wir dann Gott aus dem Auge verlieren. Ein Winzer sagte, wenn er einen guten Wein hatte, das Tröpfchen habe ich gemacht. Und wenn die Ernte schlecht war und der Wein war sauer, sagte er, ja, der Herr hat so gemacht. Also, wenn wir was gut gemacht haben, geben wir uns die Ehre. Ganz schnell. Und wenn es nicht so gelaufen ist, rufen wir zu Gott, was hast du da wieder angerichtet? Was hast du da zugelassen? Dann hast du etwas übersehen in unserem Leben. So neigen wir ganz schnell dazu, so zu handeln. Mir fiel die alte Werbung von Asbach uralt ein. Kennt ihr die noch? Da wurden so tolle, schöne Lebensereignisse gezeigt. Und dann kam der Spruch, wenn dir also Gutes widerfährt, das ist einen Asbach uralt wert. Gut, die Werbung gibt es ja nicht mehr. Aber ich denke, wir können den Spruch ändern, sagen, wenn dir also Gutes widerfährt, das ist ein Loblied auf unseren Gott wert. Ne? Das ist ein köstlich Ding, steht im Psalm 92. Dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade. Schon das ist was Gutes, was wir jeden Morgen empfangen. Morgens wache mir auf. Gott schenkt uns Gnade und Liebe. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkünden. Es ist schlimm, dass in Corona-Zeiten das Singen nicht möglich ist in der Gemeinde, aber das kommt bestimmt wieder. Im Chor zum Beispiel singen wir zurzeit auf dem Parkplatz vor der Niederbachumer Kirche im Abstand von 3 Metern, immer sind Kreuze auf dem Boden, und das singen wir im Freien. Das ist anstrengend, aber wir singen wenigstens, wir sind zusammen, das macht schon ein bisschen Spaß. Und manchmal bleiben sogar Leute stehen, die da vorbeigehen und hören uns eine Weile zu. Da kriegen sie auch ein bisschen Evangelium mit, denn wir singen ja geistliche Lieder. Ja, und jetzt kommt dieser Text, Passus, mit dem ich da wirklich meine Schwierigkeiten hatte. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Also mein bisheriges Verständnis von dieser Aussage war, wenn du das tust, dann passiert das. Und ich wollte eigentlich Gottes Wort nicht in Frage stellen, wie es so hier steht. Aber im Moment konnte ich nicht anders, als zu sagen, das stimmt so nicht. Also muss ich was falsch verstanden haben. Fangen wir doch mal bei mir an. Ja, ich habe was falsch verstanden. Das ist vielleicht die bessere Sichtweise. Also bin ich gezwungen gewesen, heute für diesen Gottesdienst mir den Text nochmal anzuschauen. Ein Text, mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Und wahrscheinlich hat Gott das auch gewollt, dass ich mich damit nochmal beschäftigen muss, weil er gesehen hat, Marcel, du denkst da falsch. Also nächstes wurde mir klar, dass unser Gott nicht ein Gott ist, der sagt, wenn du das tust, dann handle ich so. So wie ein Automat. Das ist er nicht. Also ich kann Gott nicht zwingen, eine bestimmte Sache zu tun. Er ist souverän. Er handelt, wie er will. Also nicht, dass ich sage, ich bin getauft, alles ist paletti. Nein. Ich gehe in die Kirche, jeden Sonntag, alles ist paletti. Nein. Ich bete, alles ist paletti. Nein. Ich tue Gutes, dann muss ich doch in den Himmel kommen. Nein. Wir glauben, dass allein der Glaube an Jesus mich rettet, uns rettet. Auch nicht die Salbung rettet mich. Zum Beispiel erwähnte Paulus nicht, dass er getauft hätte. Ganz wenige nur, die zählt er noch auf. Das war ihm nicht wichtig mit der Taufe. Der Glaube war wichtig. Auch hat sich Paulus nicht salben lassen, um von seinem Leiden erlöst zu werden. Also das Salböl steht nicht alleine da, sondern das Gebet des Glaubens, das Gebet des Gerechten. Und die Befreiung von Sünden steht auch im Zentrum dieser Aussage. Wir reden ja heute oft von der ganzheitlichen Heilung bei Ärzten. Wenn Ärzte einen ganzheitlichen Ansatz haben und auch auf seelische Dinge eingehen, dann finden wir das gut. Und ich denke, das ist ja so etwas. Das ist ja so etwas, dass Jakobus weiß, wenn ein Mensch krank ist, ist die Seele mit von betroffen. Und wenn die Seele aufgerichtet wird, befreit wird von Schuld, wenn sie Zuspruch bekommt, wenn sie die Liebe Gottes neu zugesprochen bekommt, das tut der Seele gut und das kann sogar die Krankheit ja erträglicher machen, vielleicht sogar zur Heilung beitragen. Es ist also eigentlich etwas ganz, ganz Natürliches, was hier passiert, was heute mit der ganzheitlichen Sichtweise bei Krankheiten durchaus ja auch in gewisser Weise angewendet wird. Gerade für den Todkranken ist die Befreiung von Schuld eine große Erleichterung. Wir beten ja auch, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Also auch die Vergebung selbst wahrnehmen, wo andere Menschen an uns gesündigt haben. Auch das befreit, erleichtert und hilft unter Umständen zur Genesung. Ich habe gehört, wie das Salböl sich im Alten Testament zusammensetzt. Also in 2. Mose 23 wird ja gesagt, nimm dir wohlriechende, auserlesene Spezereien, 500 Schekel selbst ausgeflossene Myrrhen und halb so viel Zimmet, also 250, und wohlriechenden Kalmus auch 250. Dazu 500 Schekel Kassia nach dem Schekel des Heiligtums und ein Hin Olivenöl. Daraus mache ein heiliges Salböl nach der Kunst des Salbenbereiters. Ein heiliges Salböl soll es sein. Also ich habe dann gehört, wie einer das in unsere Sprache übersetzt hat. 6 Kilogramm reine Myrrhe, 3 Kilogramm Zimt, 3 Kilogramm Ingwer, 6 Kilogramm getrocknete Blüten und Blätter vom Zimtbaum und 6,5 Liter Olivenöl. Das kostet was, das ist wertvoll. Das können wir uns heute schon vorstellen. Also ich weiß nicht, wie der das da rausbekommen hat, was das bedeutet, was ich da vorher im biblischen Text las, aber in unserer Sprache übersetzt, ist es schon beeindruckend. Kiloweise Zimt und gute Sachen. Ingwer und ja, das sind ja Sachen, da wissen wir heute schon, dass das gut ist. Ne? Also, enthielt heilsame Zusatzstoffe und wir wissen auch in unserer heutigen Zeit, die Salben werden ja aus Öl gemacht. Es ist ja oft die Grundsubstanz ist Öl und da kommen dann die anderen Sachen alle mit rein. Auch die Cremes, die Frauen sich ins Gesicht schmieren, ja, auch die haben Öl als Grundlage. Und das Salböl wird im Neuen Testament als Bild genommen für die Salbung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat also viele, viele ja, heilende, wohltuende, tröstende Eigenschaften. So wie dieses alte Salböl, aber in vollkommener Weise. Und Trost tut auch gut in solcher Not. Wieso fordert nun Jakobus auf, das Salböl trotzdem zu benutzen? Weil es halt auch doch etwas ist wie Medizin. Wir dürfen das Öl benutzen zum Einreiben und ja, auch meine Renate bekam Salben in ihrer Leidenszeit. Zum Beispiel hatte sie ja die Lunge voll Metastasen, bekam kaum noch Luft und musste immer sitzen. Sie konnte nicht mehr liegen. Und dadurch wurde sie wund, gesäß und da mussten wir sie immer einreiben. Das tat ihr immer gut. Also es ist keine bestimmte Handlung im Sinne von, wenn ihr das tut, dann wird der Kranke gesund. Dann bräuchte ja keiner mehr sterben. Wenn wir bei jeder Krankheit das machen würden, braucht keiner mehr sterben. Also das ist so wirklich nicht gemeint. Natürlich dürfen wir immer auf Heilung hoffen und auch darum bitten. Und Gott erhört aber nicht immer unsere Bitten. Und ich denke auch an den König Hiskia. Kennt ihr die Geschichte? Hiskia war ein toller König. Er machte Dinge im Volk Israel, die sonst kein König vor ihm tat. Er zerschlug alle fremden Altäre. Er feierte das Passa mit ganz Israel, mit allen 12 Stämmen, wie es noch nie gefeiert wurde. Er stellte Gottes Willen in den Mittelpunkt. Und jetzt kommt Gott zu ihm und lässt ihm sagen, durch den Propheten, hör zu, die Krankheit führt zum Tod. Du wirst nicht mehr gesund. Der Hiskia fleht und weint. Herr, lass mich doch noch leben. Gott sagt zu dem Propheten, dreh dich um. Der Hiskia, der hat so gebetet, ich muss ihm noch eine Elle von 15 Jahren dazugeben. Der Prophet geht zurück und sagt das dem Hiskia. In den umliegenden Ländern hat man nun von der Genesung des Hiskia gehört und es kommt ein König und bringt ihm Geschenke und gratuliert ihm zur Genesung. Hiskia gibt nun nicht Gott die Ehre, dass er gesund wurde, sondern er prahlt mit seinem ganzen Reichtum und zeigt ihm alle Schätze, die er hat in seinem ganzen Haus. Da sprach der Prophet Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn der Heerscharen. Siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und alles, was deine Väter bis auf diesen Tag gesammelt haben, nach Babel geführt werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man nehmen, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs zu Babel. Hier sollte man denken, der Hiskia tut Buße und bekennt, dass das, was er getan hat, nicht in Ordnung war. Dass er Gott nicht die Ehre gab, sondern selbst geprahlt hat. Hier sagt Hiskia, das Wort des Herrn, welches du geredet hast, ist gut. Denn, sprach er, es wird doch Friede sein und Sicherheit in meinen Tagen. Was nach mir kommt, die Sintflut. Das war nicht gut. Schade. Die Gebetserhörung war nicht gut. Ja. Und nun erinnert uns Jakobus an das ungewöhnliche Gebet des Elia. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete, dass es nicht regnen solle. Da regnete es 3,5 Jahre lang nicht mehr im Land. So etwas hat noch kein Mensch gebetet, oder? Was der Elia da gebetet hat. Wir beten eher, schon bei uns ein bisschen Trockenheit, beten wir um Regen. Dabei hat es erst vor 2 Wochen geregnet oder eine Woche. Also trotzdem leiden wir darunter, dass es zu wenig regnet. Das war hart. 3,5 Jahre, kein Tropfen. Und Elia verkündet das dem Volk. Ich bete, dass es 3,5 Jahre nicht regnet. Ich bete, dass es nicht regnet. Und der König erfuhr das. Und er verfolgte den Elia. Und Gott schützte den Elia am Bach Kidron, wo er dann Wasser hatte und wurde von den Raben versorgt. Und als das Wasser vertrocknete, schickte Gott ihn zur Witwe in Sarepta, die noch eine Mahlzeit hatte, ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl für eine Mahlzeit, für sich und ihren Sohn. Aber, da heißt es, das Mehl im Krug ging nicht aus und der Ölkrug wurde nicht leer nach dem Wort des Herrn, das dieser durch Elia gesprochen hat. Und sie konnten noch wie lange von diesem Öl und diesem Mehl leben. Ja, und dann betete Elia wieder und dann kam der Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wir können uns ein bisschen vorstellen, wie schlimm das war für das ganze Volk Israel, diese massive Trockenheit, wenn Ernten nicht mehr möglich sind. Wir schieben das heute auf unsere Erderwärmung, CO2-Ausstoß und so weiter, wir kennen das ja. Aber könnte es nicht auch sein, dass Gott auch bei unserer Sache die Hand im Spiel hat? Dass Gott uns Menschen zeigt, ihr habt das nicht alles im Griff? Ihr habt Corona nicht im Griff. Ein Virus und die ganze Weltwirtschaft liegt lahm. Alles ist verändert in dieser Welt. Merkt ihr nicht, dass ihr es nicht im Griff habt? Könnte das sein, dass Gott so denkt? Ich glaube, also ich empfinde das so, dass Gott uns hier ganz deutlich zeigt, ihr lieben Menschen, wendet euch doch wieder mir zu. Wir wissen immer noch nicht, wie die Lösung mit dem Corona aussehen kann. Wir hoffen auf Impfstoffe, auf andere Stoffe, die uns die Krankheit bekämpfen. Bei Elia hatten sie dem Götzen Baal gedient. Welchem Götzen dient heute die Menschheit? Dem Götzen Mammon. Und dieser Götze Mammon kommt zurzeit ganz gewaltig ins Wanken. Das merken wir. Wollen wir beten, dass dieser Götze entlarvt wird, dass wir ihm nicht mehr dienen, sondern dass der Mammon uns dienen muss. Man kann auch mit dem Mammon eine gerechtere Welt machen. Gott will ja nicht, dass die Menschen verloren gehen und Göttern nachrennen. Ihr Leben einsetzen für diesen Götzen Mammon, nur noch diesem Götzen Mammon dienen. Er will, dass wir alle errettet werden durch Jesus, seinen Sohn. Und wir dürfen dafür beten, dass auch diese Zeit dazu dient, dass Menschen zu Gott finden. Das ist auch ein großes Anliegen von uns Gideons. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du alles in der Hand hast. Jedes Leid, jeden Kummer, jede Krankheit, nichts ist dir verborgen. Und du fühlst mit, du bist ein Gott, der mitleidet, der uns nicht unnötige Dinge zumutet. Danke, dass wir einen Gott haben, der uns liebt und uns trägt und uns aushält. Hilf uns, dir zu vertrauen in allen unseren Wegen. Und hilf uns, in guten Zeiten dich nicht zu vergessen und dir zu danken, dich zu loben für alles Gute, was du uns auch schenkst, auch in unserem Alltag, immer wieder schenkst du uns Gutes. Danke dafür. Herr, wir bitten dich auch, dass diese Corona-Zeit etwas Gutes bewirkt. Dass Menschen zu dir finden, Menschen nach dir fragen. Und dass der Götze Mammon entlarvt wird. Amen. Amen.